wir heute lesen. Und anschließend, nahtlos sozusagen, schauen wir uns einen Clip an. Das ist ein Poetry Slam, haben wir schon ein, zwei Mal getan in der Gemeinde. Das ist so eine Art modernes Gedicht. Lasst euch überraschen. Der Predigttext heute steht in Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Das ist die Seite 35 im Neuen Testament, also hinten in der Bibel, Seite 35. Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Da spricht Jesus: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Bis hierher.
Wenn Jesus käme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Der Frage wollen wir heute Morgen in diesem Gottesdienst etwas nachgehen und nachdenken über die Tatsache, dass Jesus wiederkommt und auch was es für uns ganz persönlich zu bedeuten hat. Darf ich bitte die Präsentation haben? Wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Da ich in der Autobranche arbeite, liebe ich Autosachen, und das ist Verkehrsschilder von der Straße. Und ich habe euch zwei Sorten mitgebracht. Das eine ist hier auf der linken Seite, das sind Hinweisschilder. Und da gibt es manche ganz wichtige, also für mich ist das Allerwichtigste hier unten rechts. Wo gibt es denn Kaffee auf der Autobahn? Ich erinnere mich aber auch an Szenen, wo das mir hier ganz besonders wichtig war, besonders wenn ich von der Arbeit von der tschechischen Grenze nach Nürnberg fahre. Da gibt es ungefähr 80 Kilometer mit gar nichts. Und es ist mir schon passiert, dass ich vergessen hatte zu tanken und es langsam so auf Null ging. Und dann sehnt man sich nach diesem Schild. Wo ist das Nächste? Ich kenne auch das recht gut. Und ab und zu gibt es auch Hinweisschilder, wo man eigentlich schauen soll, weil es links und rechts schöne Dinge zu sehen gibt. Glaube ich, Mundelsheim hat, glaube ich, so ein Schild auch und die Löwensteiner Berge und ein paar andere auch. Das heißt, das sind Schilder, die sagen, hey, da kommt was. Und je nachdem, wo wir gerade stehen, sehnen wir uns nach dem, was da kommt. Also eben das hier ist manchmal sehr dringend oder auch das hier. Es gibt andere Schilder im Straßenverkehr, die sind dann hier auf der rechten Seite. Das sind eher so Vorsichtsschilder. Pass auf, da kommt was und es könnte was kommen. Und manche von den Dingen kommen ja nicht immer. Es ist ja, wenn dieses Schild hier ist mit Flugzeugen, nicht immer ein Flugzeug da. Es gibt ein ähnliches Schild, das ist hier nicht drauf, wo so Steine vom Berg runterfallen. Da fällt ja nicht immer ein Stein runter, aber es ist sozusagen die Vorsicht, pass auf, da könnte was kommen. Ich komme auf diese Bilder nochmal zurück. Wir möchten diese beiden Worte oder diese beiden Gedanken, das eine, schau mal, da kommt was und freu dich schon mal drauf, weil es kommt bald. Und auf der anderen Seite so eher die Warnung, bereite dich vor, da könnte was passieren, möchten wir heute anschauen im Umfeld oder im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Ihr habt ja das aus dem Poetry Slam schon gehört und auch den Text, den wir gelesen haben, geht es darum, Jesus kommt wieder. Und die Frage ist, freue ich mich darauf? Ist es was, was ich begeistert erwarte? Und was heißt es denn eigentlich, wenn es kommt, bin ich dann bereit? Wie das Ende von dem Poetry Slam hieß, wenn Jesus heute wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Den Text, den wir vorher gelesen haben, ist eine jüdische Hochzeit. Und vielleicht muss ich euch ein bisschen was links und rechts erklären, damit wir den Text ein bisschen besser verstehen, weil unsere heutigen Hochzeiten etwas anders ablaufen. Wir sind ja gerade in der Vorbereitung von einer, das ist ein bisschen anders. Am Hochzeitstag einer jüdischen Hochzeit war es so, dass die Braut mit ihren Freundinnen, den Brautjungfern, geht mein Mikrofon oder könnt ihr hören? Mit den Brautjungfern zusammen in ihrem Haus war. Und sie haben darauf gewartet, bis der Bräutigam mit seinen Freunden, so einen ganzen Tross, ein ganzer Zug, kommt zum Haus der Braut. Und dann nehmen die Braut und alles, was drumherum ist, die Brautjungfern und alle mit. Und sie gehen wieder zurück zum Haus des Bräutigams. Und dort ist dann die große Feier. Man sieht hier so links hier ein paar von diesen Brautjungfern. Gibt es in Deutschland nicht so sehr, in Amerika gibt es das. Und es gibt es eben auch bei jüdischen Hochzeiten, diese Brautjungfern, die mit der Braut gehen und gleichzeitig die Freunde des Mannes, die ihn begleiten auf dieser Reise. Und die Szene, die wir vorher gelesen haben, die geht um genau diesen Punkt, wenn der Mann mit seinen ganzen Freunden kommt und sozusagen die Braut mit ihren Freundinnen und ihren Brautjungfern mitnehmen möchte, wieder zurück in sein Haus, wo dann die eigentliche Hochzeitsfeier stattfindet. Und wenn es eine gute jüdische Hochzeit ist, dauert die auch nicht nur einen Abend, sondern kann durchaus eine ganze Woche dann eine Feier sein im Haus des Mannes. Und die Hochzeit, die wir da gelesen haben, das war eigentlich ziemlich normal. Der Bräutigam kommt und in dieser Kultur ist es nicht ganz so die Schweizer Pünktlichkeit, da kann das ja auch mal sein, dass es etwas länger dauert, bis der Bräutigam kommt und sich sozusagen die Braut mit ihrem Gefolge, mit ihren Freundinnen abholt zu sich. Wir haben es gelesen, vielleicht habt ihr es noch im Ohr oder wenn ihr es noch vor euch habt in der Bibel. Es war Mitternacht, bis der kam. Ist vielleicht ein bisschen extrem, aber es erinnert mich an eine Einladung, die wir vor kurzem hatten, eine Familie, die aus einer ähnlichen Region der Welt kommt. Wir hatten eine Zeit ausgemacht zum Abendessen, halbe Stunde, niemand ist da. Eine Stunde, wir fangen mal an SMS zu schreiben, wir haben doch ausgemacht, wir treffen uns, was ist los heute Abend? Ja, ja, wir kommen gleich. Anderthalb Stunden, nach zwei Stunden klingelt die Türe, sie stehen vor unserer Türe, hinter mir eine komplett entnervte Debbie, weil inzwischen der Reis angebrannt ist in den zwei Stunden und das Fleisch vollkommen kaputt war. Weil das Fleisch dann nicht mehr dem Geschmack der Besucher so richtig entsprochen hat, haben sie gar nichts gegessen vom Fleisch, sondern nur noch den Reis und der war ja angebrannt. Also das war nicht die beste Einladung, die wir hatten. Und so ähnlich war es vielleicht ein bisschen hier in dieser Geschichte. Es war Mitternacht, bis der Bräutigam nun mal endlich kam und die Braut abholen wollte. Und dann heißt es hier im Text, Vers 5, als nun der Bräutigam lange ausblieb, so formuliert es Luther, und später lesen wir im Text eben, dass es Mitternacht war, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Nun, man beachtet, es war nicht nach der Hochzeit, sondern es war vor der Hochzeit. Da schlafen die schon mal ein bisschen Mittagsschläfchen, dass das vielleicht nachher mit dem Feiern wieder besser geht. Und sie legen sich hin und sie schlafen alle ein. Und dann in Vers 6, direkt hinten dran, heißt es dann, um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Da geht also Ballihu, auf einmal ist klar, jetzt ist dieser Bräutigam im Anmarsch und er möchte die Braut holen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Und das erste Wort, das ich jetzt ein bisschen einkringeln möchte, ist ein ganz unscheinbares Wort eigentlich. Es ist nämlich das Wort siehe. dieses Wort siehe. Siehe, der Bräutigam kommt. Ihr denkt, was ist das? Das ist ein kleines Wort, das ist ja relativ unbedeutend. Vielleicht nehmt ihr es heute Morgen mit als ein ganz wesentliches Wort. Wenn wir in der Bibel dieses Wort siehe, so übersetzt Luther, lesen, dann ist es wie so ein, hey, schau mal her, pass mal auf, da ist was, was du vielleicht nicht gesehen hast. Schau hin, pass noch mal genau auf, hey, da ist was, hallo, da ist was. Siehe, der Bräutigam kommt, heißt es hier. Und wir können vielleicht sagen, ja, was ist denn so fürchterlich jetzt wichtig an diesem Bräutigam? Geht es einigermaßen mit dem Mikrofon? Ich denke schon. Was ist jetzt so wichtig an diesem Bräutigam und wer ist denn der überhaupt? Und warum ist das Gleichnis so entscheidend? Und warum sagt hier Jesus sein Gleichnis, dass er sagt, schau mal hin, da kommt was, der Bräutigam kommt. Wenn ihr ganz am Ende des Textes schaut, im Vers 13 ist es, da geht es ja um das Wachen oder andere übersetzen, bereit sein. Das war ja auch das Gedicht, das wir vorher gehört haben. Wenn Jesus wiederkommt, wäre es das, was ich mir wünschen würde? Wäre ich bereit dazu? Wäre ich wachsam? Und so ist dieses Siehe wie so eine Art Wachrüttler. Und so ein bisschen ähnlich empfinde ich auch diesen Text heute Morgen für uns. Es ist eine Tatsache, die wir eigentlich kennen und von der wir vielleicht ab und zu mal hören, aber die heute Morgen vielleicht wieder neu sein soll. Es kommt etwas, schau mal her, da ist noch was. Und was ist das? Das ist Jesus Christus wiederkommt. Dass er wiederkommt. Jesus spricht, wenn wir das ganze Kapitel 25 mal anschauen, wenn er so ein bisschen drüber fliegt mit den Augen, er spricht insgesamt von der Zukunft in diesem Kapitel, von dem, was kommt, von dem, was sein wird. Er spricht davon, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Er spricht davon, dass er wiederkommt. Und deshalb dann dieses Gleichnis in diesem Kapitel eingebettet, wirklich wie so eine Art Aufrüttler, schau mal her, siehe, pass auf, ist dir es bewusst? Ich komme wieder. Er war ja noch auf der Erde, das heißt, es ist schon in der Zukunft, dass er gehen wird, dass er sterben wird und auferstehen wird, aber dann sagt er, Leute, das ist noch nicht alles, da kommt noch was dahinter. Ich komme wieder. Schau mal her, der Bräutigam kommt, wie so eine Art Aufrüttler, da kommt noch mehr. Der Bräutigam also in diesem Bild, ganz eindeutig, wenn man den Zusammenhang dieses Kapitels liest, ist Jesus gemeint. Er kommt und nun kommt er in dem Bild dieser jüdischen Hochzeit, kommt er zu dem Haus der Braut, um die mitzunehmen. Wenn wir den Zusammenhang von Kapitel 25 in Matthäus anschauen, aber auch andere Texte eben in der Bibel, sehen wir relativ schnell, das ist ein Bild für die Menschen, die zu Jesus gehören. Diese Frau, diese Braut, auch ihre Brautjungfern, die Freundinnen, die da sind, da geht es darum, die Menschen, die mit Jesus leben. Man kann sagen, vielleicht die Christen, die Gläubigen, die Menschen, die mit Jesus leben. Der Bräutigam kommt und die Frage ist die Braut, da steht übrigens nicht, ob die auch geschlafen hat, weiß ich nicht, aber die Brautjungfern auf jeden Fall, die haben geschlafen. Und die Frage ist, sind wir bereit? Und ich denke, manchmal geht es uns ein bisschen so, wie hier in Vers 5. Als der Bräutigam lange ausblieb, Mitternacht ist wahrscheinlich lange, also man hat dieses Abholen meistens nachts gemacht, weil es sonst zu heiß gewesen wäre während dem Tag, aber Mitternacht ist natürlich schon sehr spät, heißt halt, weil der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie schläfrig und schliefen ein. Und ich denke, das ist eigentlich ein Bild auch für unsere Zeit. Wir schlafen ein. Wir sind so beschäftigt mit unserer Gegenwart, mit dem, was uns unmittelbar betrifft, mit unserer Situation, mit unserem Leben, mit unserer Arbeit, mit dem, was uns beschäftigt, mit unseren Themen, die um uns herum sind. Und wir sind so mit dem beschäftigt, dass wir einschlafen im Sinne dessen, dass da ja noch was kommt. Das ist ja nicht das Letzte. Unser Leben, unsere Arbeit, unsere Familie, unsere Gemeinde, unsere Nachbarn, all das ist wie so das Vorletzte. Da kommt noch was. Siehe, da kommt noch was. Und wir sind häufig bei Vers 5 Eigentlich sind wir im Tiefschlaf, was die Zukunft betrifft. Wir beschäftigen uns vielleicht noch ein bisschen mehr so außenrum, wenn man Nachrichten hört, da ist noch was in Nordkorea und China und Amerika vertragen sich gerade nicht so besonders gut. Und Brexit ist auch irgendwo vielleicht noch ein Thema, aber dann endet es irgendwie, denn das ist so unsere Welt, unsere heutiges Herum. Und der Text heute Morgen möchte uns sagen, hey Leute, schau mal, siehe, da gibt es noch was dahinter. Das ist nicht das Letzte. Ich komme wieder, der Bräutigam wird kommen, auch wenn er sich verzögert, auch wenn es bis Mitternacht dauert. Und die Frage ist, sind wir als Menschen, die mit Jesus leben, sind wir bereit für diesen Moment? Jesus wird wiederkommen und die Bibel sagt an anderen Stellen sehr deutlich, er wird wiederkommen nicht jetzt als Knecht in einen Stall, in Bethlehem. Jesus wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit, heißt es auch gerade in Kapitel 25 von Matthäus. Wenn er das Kapitel weiterlest, mal so ein bisschen drüber fliegt, es ist vom Richter die Rede. Er kommt als der, der richtet. Er kommt als der, der seine Herrschaft aufrichtet. Er kommt, um eine neue Erde, einen neuen Himmel zu schaffen. Er wird wiederkommen. Was wir heute alles sehen, auch den tollen Sonnenschein und alles um uns herum, das ist nicht das Letzte. Es kommt noch was dahinter. Jesaja 65, Vers 17 heißt es, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dieses siehe, das euch vielleicht wie so ein kleines Wörtchen nur vorkommt, wenn ihr mal ein bisschen drauf achtet, kommt es in der Bibel immer wieder vor. Und es ist wirklich wie so ein, hey, Augen aufmachen, du siehst es jetzt vielleicht nicht wirklich, aber es gibt es tatsächlich. Und dieses siehe ist auch ganz persönlich in unserem eigenen Leben, wenn es um die Möglichkeiten Gottes geht. Manchmal ist uns wie der Blick so verdunkelt, wie so ein Vorhang. Und dann sagt die Bibel uns, hey, aufmachen, gucken, da gibt es noch was. Unsere Trauer vielleicht, unsere Hoffnungslosigkeit, vielleicht unser Beschäftigtsein, so Hamsterrad jeden Tag und immer. Und es ist dann wie wenn einer sagt, hey, guck mal hoch, das gibt es auch, ja, aber schau mal, da gibt es noch mehr. Es gibt ein dahinter. Wir brauchen manchmal jemanden, der uns wie den Blick neu ausrichtet, wie die Kamera irgendwie von uns selber und Weitwinkel oder Fernwinkel. Und da gibt es noch mehr, es gibt noch was dahinter. Gottes Perspektive, Neues, das entstehen kann. Das hat in der Bibel immer so eine Signalwirkung. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele aus Bibeltexten. 1. Mose 1, 31, ganz am Anfang der Bibel. Da heißt es, und Gott sah an, alles, was er gemacht hat, und schau mal her, mach die Augen auf. Es war gut. Das erste Siehe in der Bibel. Ein paar Kapitel weiter hinten bei Noah heißt es, siehe, ich richte einen Bund auf. War in der Zeit, als alles total zerstört war, die Sintflut war da, viele, viele Menschen sind ums Leben gekommen. Und dann sagt Gott, hey, das ist nicht alles. Die Zerstörung ist nicht das Ende. Schau mal hoch, siehe, da gibt es noch mehr. Ich habe den Bund mit euch aufgerichtet. Lukas 2, Vers 10, da reden die Engel von Jesus und die sagen, fürchtet euch nicht, siehe, schau mal hin. Dieses Baby, das da geboren wurde im Stall von Bethlehem, das ist nicht nur ein Baby. Schau mal, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Johannes 1, 29, Jesus begegnet Johannes und dann sagt der Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und sagt, siehe, der Johannes sagt das über Jesus, sagt, schaut mal, Augen auf, hallo, hallo, hier ist der, das Gotteslamm, das der Welt Sünde trägt. Lukas 24, gegen Ende des Lebens von Jesus, sagt Jesus selber, und siehe, spricht er zu seinen Jüngern, schaut mal, ich gehe zwar weg, das ist im Zusammenhang, wo er von seinem Tod spricht, von seinem Leiden, von dem, dass er die Erde verlassen wird, aber dann sagt er, Leute, das ist nicht alles. Ja, ich muss gehen, ich werde am Kreuz sterben, aber schaut mal, ich sende euch, was mein Vater verheißen hat, ist der Heilige Geist, ihr aber sollt in der Stadt bleiben und ihr werdet diese Kraft aus der Höhe werdet ihr erleben. Offenbarung, wir können es praktisch, ich habe jetzt ganz, ganz viele ausgelassen, aber wir können bis zur Offenbarung gehen. Und der auf dem Thron sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist geschrieben in einer Zeit, in der die Christen grausamst verfolgt wurden. Und dann sagt die Bibel, Leute, ja, es ist grausam im Moment. Nero hängt die Leute mit dem Kopf nach unten an die Kreuze. Ihr werdet in den Arenen den Tigern und den wilden Tieren vorgeworfen. Ja, das ist so. Aber schaut mal, macht mal die Augen auf, das gibt mehr. Ich werde alles neu schaffen. Und dann den Vers, den ich schon zitiert habe in Jesaja, neuer Himmel, neue Erde. Vielleicht spürt ihr jetzt ein bisschen, warum ich so begeistert bin von diesem Wort siehe. Das ist wie so ein Mensch, schaut mal, da gibt es noch mehr. Das ist nicht das Ende, siehe. Und es ist sogar ganz persönlich. Ihr kennt einen Vers wahrscheinlich auswendig sehr gut. Da sagt Jesus, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Ja, ihr seid vielleicht in schwierigen Situationen. Ja, es geht euch schlecht. Ihr habt Durchfall oder sonst irgendwas die Woche. Ja, das ist so. Aber schaut, da gibt's mehr. Siehe, ich bin bei euch. Wie Augen auf, hochgucken und realisieren, da gibt es etwas, was dahinter ist. Neuer Himmel, neue Erde. Kein Leid, keine Tränen, wenn wir Offenbarung lesen. Kein Geschrei, ewige Gemeinschaft mit dem Vater. Siehe, der Bräutigam kommt. Wenn wir uns überlegen, hat der Noah verstanden, wie das war mit dieser Erde und dass da wieder was Neues vorkommen kann oder was Neues entstehen kann? Wahrscheinlich hat es die Vorstellungskraft von dem Noah übertroffen. Abraham, die Verheißungen Gottes mit Sohn und war schon alt und kein Kind in Sicht, weit und breit. Wahrscheinlich konnte er es nicht wirklich verstehen, aber siehe, da kommt Neues, da kommt was dahinter. Israel, Versklavung in Ägypten, später das Exil in Babylon. Siehe, ich schaffe Neues. Jesaja kommt aus dieser Zeit. Schaut, es wird was dahinter geben. Das ist nicht das Letzte, es ist das Vorletzte. Anderes kommt noch. Und genauso wie diese Dinge gekommen sind, wie diese Perspektive sich realisiert hat, von der Jesus hier spricht, nach Noah, nach der Verbannung, nach dem Exil, genauso wahr ist es, dass Jesus wiederkommt. Er wird wiederkommen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu unserem Text, zu diesen Jungfrauen, zu diesen fünf Freundinnen. Und es ist ja so, dass es hier zwei Gruppen gibt, genau die Hälfte. Und die einen werden töricht genannt und die anderen sind klug. Und also alle zehn sind übrigens eingeschlafen. Also das Einschlafen war nicht so schlimm. Das haben alle zehn getan und da gibt es keine Kritik in unserem Text. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass man vor der Hochzeit schläft, aber okay, es war so und es war auch, also wird nicht kritisiert. Der Clou, warum sind die Klugen klug und warum sind die Törichten töricht, ist was ganz anderes. Die fünf von ihnen, Vers 2, waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten, jetzt wird es beschrieben, was die machen, die nehmen ihre Lampen und Lampen waren damals so kleine, wie so ein Kechelchen, da war relativ wenig Öl drin. Das heißt, wenn man wusste, dass man irgendwo hingeht und etwas länger Licht braucht, war es eigentlich wirklich relativ töricht, nicht so ein Vorratsfläschchen mitzunehmen. Und genau darum geht es. Das heißt, die einen haben einfach dieses Lichtchen mitgenommen und dann war das Öl erwartungsgemäß irgendwann aus. Nun, vielleicht haben die nicht ganz erwartet, dass es bis Mitternacht geht, bis der Bräutigam kommt, aber es war schon relativ töricht, da nichts mitzunehmen. Die Klugen nahmen Öl mit ihren Gefäßen samt den Lampen. Das heißt, die haben die Lampe mitgenommen und sein Vorratsfläschchen ist wie so ein kleiner Krug, den man damals mitgenommen hat mit Öl. Nun können wir uns fragen, was ist denn das Öl? Also wir haben gesagt, der Bräutigam ist Jesus. Wir haben gesagt, die Frauen, die mit der Braut zusammen waren und auch die Braut selber, ist ein Bild oder eine Bildsprache von uns als Menschen, die mit Jesus leben. Jesus kommt wieder, will uns holen, aber was ist das mit dem Öl? Warum ist das ausgegangen und was heißt es im Zusammenhang mit der Pointe von der ganzen Geschichte, die Jesus am Schluss ja sagt? Wachet, seid aufmerksam, seid bereit. Was hat es jetzt mit dem Öl zu tun. Was heißt denn das Öl? Das Öl war die Gabe eigentlich oder das, was Gott selber auch gegeben hat. Das war die Ausrüstung, die den Frauen eigentlich zur Verfügung stand. Die hatten eigentlich Öl. Das war nicht ungewöhnlich, damals Öl im Haushalt zu haben. Sie waren töricht genug, es nicht mitzunehmen, sich nicht vorzubereiten, sich nicht darauf auszurichten, dass sie es brauchen. Und die Tatsache, dass es hier halbe-halbe ist, also die Halben waren klug und haben es dabei gehabt und die andere Hälfte töricht, wie es Luther übersetzt, die es nicht hatten, macht schon ein bisschen die Dramatik auch klar. Also immerhin die Hälfte war nicht vorbereitet und war nicht darauf eingestellt, dass es sein könnte. Und vielleicht geht es uns, ich komme gleich noch einmal auf das Öl zurück, vielleicht geht es uns aber ein bisschen auch so ähnlich. So nach dem Motto, ja, das wird schon alles irgendwie werden. Mein eigener Bruder hat mir gesagt, das brauchen wir nicht immer so eng sehen, das wird schon irgendwie werden. Auch Christen sind manchmal schon arg fundamentalistisch, das ist schon ein bisschen vielleicht zu viel. Nicht so sehr übertreiben, ein bisschen Gottesdienst ist ja okay, aber zu viel mehr braucht man eigentlich nicht. Der Bräutigam, ob der denn überhaupt kommt, wir wissen es ja noch nicht so ganz genau. Jetzt lass uns mal hier sein, wir nehmen das auf die leichte Schulter, brauchen wir nicht so fürchterlich ernst zu nehmen. Das war eigentlich der Fehler dieser törichten Jungfrauen. Ein paar andere Übersetzungen übersetzen das Wort töricht noch anders. Die Hoffnung für alle sagt leichtfertig und dumm, unvorsichtig vielleicht. Oder die gute Nachricht sagt gedankenlos. Also töricht ist es nicht einfach irgendwie Intelligenzquotient, sondern töricht heißt, ach komm, es ist nicht so, das wird schon irgendwie werden und mal gucken, nicht zu ernst nehmen. Ein bisschen ist okay, aber bloß nicht so arg übertreiben. Was ist es also mit dem Öl? Wenn das die Aussage ist für die Törichten, die es nicht mitgenommen haben, die Hälfte der Frauen haben es nicht dabei gehabt, haben es nicht genommen. Geht es jetzt darum, dass wir irgendwie leisten müssen und was tun müssen, weil der Bräutigam kommt und ich muss schnell was machen, ich muss tun und irgendwie mich vorbereiten, dass ich auch bereit bin, irgendwie so dieses Öl machen und irgendwie womöglich noch was leisten, dass das alles gut geht, dass ich zu den Klugen gehöre, vorbereitet, ich mache alles richtig und dann muss der Bräutigam ja schließlich zufrieden sein. Ist das das Öl, was gemeint ist? Nicht wirklich. Genug Öl zu haben in der Lampe oder dieses Vorratskännchen dabei zu haben, könnte man vielleicht sagen, es ist mehr als nur der Anfang. Es ist mehr als nur das Feuer anmachen, damit das Kerzchen brennt oder diese Lampe brennt. Es ist eine beständige, enge Beziehung mit unserem Herrn. Das Öl ist nicht etwas, was ich tun muss, ist nicht etwas, was ich machen muss und leisten muss, sondern es ist dieses Bleiben in ihm. Erinnert vielleicht an die Predigtreihe mit dem Weinstock und den Reben, da war auch die Rede davon, wer nicht in mir bleibt, wer in dieser Beziehung zu Gott bleibt, wer dran bleibt, wer nicht nur ein Strohfeuer mal irgendwas, so ein Kännchen anzuzünden, sondern wer dahinter noch den Vorrat hat, die Beziehung zu Jesus wirklich zu pflegen, zu unserem Herrn täglich. Gott zu suchen, Gott zu danken, mit ihm Zeit zu verbringen, in der Beziehung mit ihm zu leben, jeden Tag. Zeit auch in der Anbetung, im Lob Gottes, Zeit in seiner Gegenwart. Ein paar Bilder, die ihr auch in den letzten Predigten immer wieder mal gehört habt, ihr erinnert euch an den Stuhl von Carsten vor kurzer Zeit. Der Platz in meinem Haus, in meinem Leben, wo ich Gott begegne. Oder erinnert euch vielleicht, als Manuela mal die Katze dabei hatte, die sich so an sich angeschmiegt hat. Das ist dieses Bleiben in ihm, die Beziehung zu ihm, die Gegenwart Gottes genießen, Zeit mit ihm verbringen. Leben in der Verbindung Gottes. Und wenn uns der Jesus hier diese Geschichte erzählt mit den Lampen und mit dem Vorratskännchen, dann ist es diese Aussage, zündet nicht einfach schnell irgendwie was an, sondern es soll bleiben, es soll beständig sein, es soll tief gehen, es soll mein ganzes Leben durchdringen, es soll nicht nur so am Sonntagmorgen so von 10 bis 11.20 Uhr, dann wird es schon langsam kritisch, 11.30 Uhr geht gerade noch, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, Gott und ich. Bei der Arbeit, beim Autofahren, beim Duschen, wenn ich ins Bett gehe, seine Gegenwart in meinem Leben alles durchdringen. Klugheit, sagt hier Jesus sehr deutlich, hat damit zu tun, das Öl bei sich zu haben. Ja, seht hier noch die Jahreslosung, dem Frieden nachjagen, und ihr seht hier diese tollen Dinge, die aufgebaut sind. Ihr seht übrigens hier auch schon, finde ich toll, das ist ja Öl. Es ist nicht das Öl, das man in Lämpchen brennt, aber ich würde es vielleicht auch brennen, weiß nicht ganz genau, aber es ist ja das Öl. Und ich habe euch den Vers mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass der auch im Neuen Testament steht. Das ist ja Psalm 35, ist die Jahreslosung. Im Hebräer 12 ist genau die gleiche Aussage. Jagt dem Frieden mit jedermann nach. Also genau der Titel unserer Jahreslosung. Und dann geht aber dieser Vers noch weiter. Und das finde ich spannend. Im Psalm endet er dort. Im Hebräer 12 geht es weiter. Jagt dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Nun, was ist Heiligung? Das ist ein altes Lutherdeutsch, was heilig und irgendwie Papst und Heilige und Fromme. Es geht nicht darum. Andere Übersetzungen, ich habe euch mal 4 mitgebracht, die das etwas neuer übersetzen. Dieses Wort Heiligung kann ich sagen, leben, wie es Gott gefällt. So sagt es die Hoffnung für alle. Oder die neue Genfer sagt, richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Und ihr merkt, wir sind jetzt beim Kännchen von Öl. Bei diesem Dranbleiben. Bei diesem nicht nur schnellen Strohfeuer, sondern etwas, was Bestand hat. Dass ihr heilig seid, sagt die gute Nachricht, und euer ganzes Leben Gott gehört. Oder die Neues Leben Bibel sagt, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes. Das heißt, wenn wir nochmal fragen, was ist jetzt das mit dem Öl? Ist es, was ich tun muss, mir besorgen muss, machen muss, leisten muss, irgendwie mir das erkaufen muss, dass ich dann bei der Hochzeit dabei sein darf, in dem Bild gesprochen? Die Aussage ist nein. Die Aussage ist, es geht um eine Beziehung zu Gott und es geht um ein Ausrichten unseres Lebens nach Gott. Dass ich lebe, wie es nach Gottes Willen richtig ist, dass ich mein Leben nach ihm ausrichte. Gedanklich, in der Nähe zu ihm, aber auch ganz praktisch in dem, was ich tue. Heilige sind nicht perfekte Leute, die irgendwie heilig gesprochen werden, sondern Heilige sind solche, die nach Gott sich ausrichten, die ihr Leben ordnen nach seinen Maßstäben und die versuchen, ihm zu folgen. Nachjagen. Ich finde es toll hier, die Deko wurde uns ja auch ein bisschen erklärt. Da ist ja Aktivität drin. Jagen ist ja nicht irgendwie Couch, Kuschelecke. Ach ja, irgendwie wird der Friede schon kommen. Irgendwie wird es mit dieser Heiligung schon werden. Mal gucken, wie das so werden wird. In dem Wort jagen ist ja irgendwie die Dynamik hier drin. Erik hat gesagt, mit dem Staub. Also wirklich so richtig tun, machen, aktiv sein auch. Das gehört auch dazu. Jagt dem Frieden nach und wie es dann eben im Hebräer heißt, und der Heiligung, ohne die niemand Gott sehen wird. Vorratsfläschchen, bleibt in mir und ich in euch. Richtet euer Leben nach Gott aus, dann ist die Flamme nicht nur ein schnelles Strohfeuer, schnell mal irgendein Feuerzeug angemacht, sondern dann brennt die Lampe und brennt so nachhaltig, dass wenn Gott kommt, wenn Jesus wiederkommt, ich bereit bin. Wenn wir also von dem Öl sprechen, jetzt im Bild der Jungfrauen, sprechen wir einerseits von der Beziehung, dieses Zeitverbringen mit Gott, dieses Hören auf ihn, die Stille mit ihm, das Lesen in seinem Wort, das Gebet, die Beziehung zu ihm pflegen. Und wir reden aber auch von unserem Leben, das sich als Ergebnis daraus, nicht als Voraussetzung, aber als Ergebnis daraus nach ihm ausrichten soll. Wie vergänglich ist unser Leben? Euch ist vielleicht aufgefallen, das erste Lied, ich wusste gar nicht, dass wir das heute singen, aber das hat ziemlich viel vom Tod gesprochen, das wir heute gesungen haben. Es ist überraschend, wie vergänglich unser Leben ist. Der Fußballspieler, der jetzt unten am Boden des Ärmelkanals ist, hat nicht gedacht, dass es so schnell gehen wird. Unser Leben ist verletzlich, unser Leben ist endlich, es ist relativ kurz. Wenn Jesus heute wieder käme, ist es das, wonach ich mich sehne? Bin ich bereit? Bin ich bereit, wenn er kommt? Jesus sagt am Ende dieses Gleichnisses ganz deutlich, darum wachet, Stunde und Tag wisst ihr nicht. Wir brauchen nicht anfangen zu spekulieren, wann und wie. Es kann sein, dass wieder Bräutigam einfach irgendwie sich verzieht, dass es anders ist, dass es länger geht als erwartet. Der Punkt ist nicht das Rechnen nach Tag und Stunde, der Punkt ist, wachet, seid bereit, wenn er wiederkommt. Es gibt nämlich das Gegenteil auch, das steht schon hier in diesem Vers von Hebräer, da heißt es ja, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ah, das ist politisch nicht ganz korrekte Aussage. Das ist ausschließend, das mögen wir nicht so arg. Aber es heißt es relativ klar, es gibt ein den Herrn nicht sehen. Wenn ihr in die Geschichte schaut von unseren Frauen, das sind ja die fünf, die dann gehen, versuchen noch schnell Öl zu kaufen. Sie kommen dann auch zur Hochzeit, aber weil es ja dunkel ist, ja Mitternacht, haben die Leute der Hochzeitsgesellschaft die Türe geschlossen. Und damals war das ja eher so eine Art Hof, wo vorne die Türe vom Hof geschlossen wurde und im Innenhof war dann diese Feier. Und dann heißt es hier, als die Frauen dann ankommen, später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf, wir wollen auch zur Feier, wir wollen auch mit dabei sein. Vers 12, er antwortete aber und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Zu spät. Ohne die den Herrn niemand sehen wird. Es gibt diese Seite auch. Ein Nicht-Bereit-Sein, ein zu spät. Wenn Jesus wiederkäme, wäre es das, wonach ich mich sehne? Jesus sagt, darum wachet, seid bereit. Um was ging es heute Morgen? Was wollte ich euch sagen? Nochmal zurück zu diesen beiden Bildern. Wenn Jesus wiederkommt, ist es wie so ein Aufrütteln. Da kommt noch was. Freu dich schon. So wie ich mich immer auf dieses Stuff freue, wenn der Kaffee kommt. Da ist noch was. Vielleicht noch nicht gleich, aber es kommt. Siehe, ich mache Neues. Neuer Himmel, neue Erde. Ich werde kommen. Herrlichkeit bei ihm. Ewig in seiner Gegenwart. Schau mal auf. Nicht nur immer im Hamsterrädchen jeden Tag, was mich beschäftigt, sondern wie das Aufrütteln. Schau mal her, da kommt mehr. Und gleichzeitig die andere Aussage auf der rechten Seite. Wenn er wiederkommt, ist für uns die Frage der Bereitschaft, des Bereitseins, des Vorbereitetseins. Bin ich bereit, wenn er wiederkommt? Und ausgedrückt im Bild dieses Gleichnisses, ist mein Vorratskännchen mit Öl dabei? Habe ich nur mal schnell angezündet, war begeistert oder ist da nachhaltig Öl in meinem Leben? Ein Leben erfüllt von Gottes Geist, ein Leben in seiner Gemeinschaft. Ein Leben, das lebt und webt irgendwie mit ihm, das erfüllt ist von ihm und das deshalb auch nach außen das zeigt, dass es ein Leben ist, das nach ihm ausgerichtet ist und das deshalb bereit ist, egal, ob ich heute Nachmittag einen tödlichen Verkehrsunfall habe, ob ich übermorgen einen Herzinfarkt habe oder ob es noch viele, viele Jahre geht, bis ich ihm begegnen werde. Ich weiß es nicht, keiner von euch weiß es. Wir wissen nicht, wann dieser Zeitpunkt kommen soll, oder kommen wird, aber wir können uns heute die Frage stellen, bin ich bereit? Und ich möchte euch bitten, jetzt auch in diesem Gottesdienst ein bisschen darüber nochmal nachzudenken. Geht es nicht einfach so raus und jetzt geht es wieder so weiter, sondern fragt euch bitte die Frage ganz ernsthaft, bin ich bereit? Wäre ich bereit? Und wenn ihr euch da nicht so sicher seid, nehmt jemand, mit dem ihr reden könnt, mit dem ihr beten könnt. Es ist mein großer Wunsch, dass wir das nicht nur verstehen, damit beginnt es, hey, da gibt es mehr, aber auch, dass unser Leben so ausgerichtet ist, dass wir bereit sind, ihm zu begegnen. Wir beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass unsere jetzige Welt, unsere Umgebung, das, was um uns herum ist, dass das nur das Vorletzte ist. Und dass noch mehr kommt, dass das Schönste eigentlich erst kommt. Dass wir uns darauf freuen dürfen, dass du wiederkommen wirst in deiner Herrlichkeit, in deiner Macht. Dass du wiederkommen wirst als Richter und Herr. Und dass wir dir, wie die Braut auf den Bräutigam gewartet hat und ihm dann begegnet ist, dass wir dir dann begegnen können. Dass wir die ewige Gemeinschaft mit dir genießen werden und nicht nur eine Woche feiern wie bei einer jüdischen Hochzeit, sondern eine Ewigkeit feiern mit dir. Ich danke dir, dass wir uns auf das freuen dürfen, dass das kommt und dass du uns immer wieder die Augen öffnen möchtest, dass du uns sagen möchtest, schau her, das ist so, das ist nicht nur irgendwie eine Theorie, sondern das wird in Wirklichkeit so sein. Öffne uns die Augen für diese Dimension, die du hast, auch in unserem ganz praktischen Leben, dass wir unsere Augen öffnen für deine Möglichkeiten, für das, was du tust in unserem Leben, das oft weit über das hinausgeht, was wir uns auch nur vorstellen können. Öffne uns die Augen für dich und deine Kraft. Und wir bitten dich auch, dass du uns vorbereitest, dass wir bereit sind, dass unser Leben dir gehört, dass unser Leben ausgerichtet ist nach dir und dass wir nicht überrascht sind wie diese Jungfrau. Und wenn du kommen wirst, egal ob es das persönliche Ende unseres Lebens ist oder ob es der Zeitpunkt ist, wo du wiederkommen wirst und die Seinen zu dir nehmen wirst, dass wir bereit sind, dir zu begegnen, bereit sind, unser Leben in deine Hand zu geben. Jesus, wir möchten nicht töricht sein, weil dieses Öl bietest du uns an. Das müssen wir gar nicht selber machen. Das ist nicht unsere Leistung, sondern es ist deine Gnade, dein Geschenk, dein Kreuz, dein Sterben dort für uns stellvertretend. Du hast diese Gemeinschaft mit Gott möglich gemacht und wir möchten das für uns persönlich in Anspruch nehmen. Danke, dass du wiederkommst. Danke, dass du der Herr bist. Und danke, dass du uns eine Zukunft verheißt in der Ewigkeit mit dir. Amen.